Östrogen ist eher angstlindernd. Also auch um den Eisprung herum ist es so, dass wir uns meistens ein bisschen mutiger fühlen können.
Ah.
Ist natürlich nicht bei jedem so. Aber ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen. Ich versuche manchmal auch meine Vorträge so ein bisschen um meinen Zyklus rum zu planen. Und um den Eisprung herum klappt es tatsächlich besser. Zumindest mein Erfahrungsbericht.
Also, ja, cool.
So ein bisschen subjektiv gesprochen. Viele sagen, Testosteron ist ein männliches Hormon und Östrogen ist ein weibliches Hormon und nur Frauen haben Östrogen und Männer haben Testosteron. Und das stimmt eben nicht. Jeder hat quasi seinen eigenen kleinen Cocktail an Hormonen, sage ich eigentlich immer ganz gerne. Es ist eine individuelle Mischung und gerade auch bei menstruierenden Frauen zum Beispiel über das Leben verändert sich ja der Östrogenspiegel auch und der ist tatsächlich am Ende eigentlich fast niedriger als bei Männern.
Was los, Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hey ihr da draußen, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu Was los Wissenschaft. Ich bin Lisa und bei mir ist heute Jan. Hi Jan.
Hallo Lisa.
Jan ist Psychologe und ich bin Physikerin und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben und auch über ihre Themen. Und das machen wir heute mit Dr. Stina Börchers. Hallo Stina.
Hallo.
Und Stina hat ihre Stimme wieder.
Ja.
Ja, endlich.
Wir mussten nämlich die Folge verschieben, weil Stina nach ihrer Promotion, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu,
Dankeschön.
Keine Stimme mehr hatte.
Ja, es hat auch echt lange gedauert. Also jetzt wirklich fast einen ganzen Monat. Oh, wenn ich singe, ist sie immer noch weg.
Oh, wir wollten eigentlich fragen, ob du was singen könntest für uns.
Nee, das ist momentan nur meiner Tochter vorbehalten.
Okay, auf die kommen wir auch gleich noch zu sprechen, auf jeden Fall.
Und war es denn an exzessiven Feiern begründet, dass du deine Stimme verloren hast oder viele üben vom Vortrag?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe einfach an meinem Vortrag ein bisschen zu laut gesprochen.
Mhm.
Weil es war abends schon, dass die Stimme weg war und gefeiert habe ich erst am nächsten Tag. Also da war sie dann weg.
So.
Krass, und dann einen ganzen Monat.
Mhm. Also ich glaube, das war eine richtige Kehlkopfentzündung in dem Fall.
Oh, okay, krass.
Nein.
Gut, dass du wieder fit bist. So, Stina, ich stelle dich einmal kurz vor. Du bist promovierte Neurowissenschaftlerin, du hast in Bremen Biologie und Neurowissenschaften studiert und dann ab 2020 an der Universität Göteborg in Schweden promoviert. Du bist außerdem, wie Lisa und ich auch, Trainerin für Wissenschaftskommunikation am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation, kurz NAVIC. Und du bist auf Social Media unterwegs als Stina Biologista. Und wir sprechen heute darüber, dass du tatsächlich die Erste aus deiner Family bist, die studiert hat. Wir sprechen über Schweden und wir sprechen über Sexualhormone und ihre Rolle bei Angststörungen und Essverhalten. Und jetzt geht's erstmal los mit dem Vorurteil.
Das Vorurteil.
Was ist denn so ein klassisches Vorurteil über NeurowissenschaftlerInnen und stimmt dieses Vorurteil?
Also was mir tatsächlich oft gesagt wurde, wäre, dass wir ja durch unsere ganzen Technologien wie MRT oder andere Messungen Gedanken lesen könnten.
Mhm.
Und so weit sind wir tatsächlich noch nicht. Spoiler. Noch.
MRT ist Magnetresonanztomographie.
Genau.
Das ist so der Gehirnscanner. Ich glaube, wir sind da mittlerweile so weit, dass man zumindest so ein bisschen überzufällig schemenhaft bestimmte Gedankeninhalte tatsächlich visuell irgendwie darstellen kann. Also so ganz, ganz weit entfernt noch von irgendwie konkret, das hast du gedacht, aber so grobe visuelle Dinge gehen, glaube ich, ne?
Ja, also ich glaube so generell, wenn man jetzt zum Beispiel eine Person hat und da dann einmal diese Person sich einen Apfel vorstellen lässt und dann schaut, okay, was leuchtet da jetzt im Gehirn, wenn diese Person einen Apfel wahrnimmt und man diese Signatur dann sozusagen abspeichert, dann kann man später wahrscheinlich schon anhand, wenn man wieder den Befehl gibt, stell dir jetzt einen Apfel vor, kann man bestimmt schon dann nachvollziehen, okay, das ist jetzt die gleiche oder ähnliche Signatur und demnach könnte man dann bestimmt vor allem auch mit Machine Learning, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch, maschinellem Lernen, dass man damit dann schon sagen könnte, okay, diese Person denkt sehr wahrscheinlich an einen Apfel. Das denke ich schon, aber so tiefer gehend jetzt noch nicht, also noch nicht so was Komplexes wie richtige Gedankenvorgänge.
Ja, und jetzt wäre es ja interessant zu wissen, ob du schon als kleines Kind Neurowissenschaftlerin werden wolltest, was ich sehr bezweifle. Aber was hast du denn damals ins Freundebuch reingeschrieben als Berufswunsch? Kannst du dich noch erinnern?
Also ich kann mich an zwei Freundebücher erinnern und in einem stand Lehrerin und in anderen Erfinderin.
Okay.
Und ich hatte auch ein Erfinderbuch.
Okay, ein Erfinderbuch? Mhm. Was ist denn ein Erfinderbuch? Was ist
da
das?
Da habe ich meine Erfindung reingeschrieben und skizziert.
Was hast du denn erfunden?
Süß.
Ich weiß nicht, Aufräummaschine war, glaube ich, eine Sache, die ich mal erfunden habe.
Praktisch.
Also, wenn du das Patent anmeldest, dann sag Bescheid. Ich kaufe mir als erstes eine Aufräummaschine.
Aber alles klar.
Wäscheaufhängmaschine wäre noch meine liebste.
Ich glaube, das gehört damit zu. Ne? Dann ist ja aufgeräumt, wenn die Wäsche aufgehängt ist.
Das stimmt. Weil das ist meine absolute Hassaufgabe im Haushalt. Es ist trockene Wäsche abhängen und wieder einräumen. Ja. Schlimmer als alles andere.
Ich hasse klassisch putzen. Also einfach so sauber machen. Finde ich richtig furchtbar.
Alles daran.
Das ist ja gar nicht so weit entfernt von dem, was du jetzt machst. Also Erfinderin, das geht ja schon so ein bisschen in Richtung Wissenschaften. Dann Lehrerin, das geht so ein bisschen vielleicht in Richtung Trainerin jetzt beim NAVIC. Also Workshops geben oder auch auf Social Media Wissen vermitteln. Wie war das denn für dich als Kind? Du warst ja, oder als eigentlich dann junge Erwachsene, du warst ja die erste aus deiner Familie, die tatsächlich studiert hat. Die anderen haben das vorher nicht. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob das eher schwierig war, weil deine Familie das dann so gar nicht nachvollziehen konnte und vielleicht auch gedacht hat, was soll der Quatsch, lern doch mal was Anständiges, was ja bei manchen Familien vorkommt. Oder ob deine Familie eigentlich eher stolz darauf war, dass du studiert hast oder ob sich das vielleicht sogar im Laufe der Zeit irgendwie verändert hat. Wie war das denn?
Es ist sehr gemischt in dem Sinne, dass meine Familie auf jeden Fall stolz auf mich ist. Also sie waren auch bei meiner Verteidigung jetzt zum Beispiel da, haben wahrscheinlich kein Wort verstanden, weil es auch auf Englisch war. Aber
ja.
Sind auf jeden Fall sehr stolz und sie wollten immer gerne, dass ich was Vernünftiges mache, wie studieren. Aber das Schwierige daran war einfach, dass sie selbst keine Vorstellung davon hatten, was ein Studium überhaupt beinhaltet, was das bedeutet. Ich habe zum Beispiel auch Latein in der Schule gehabt, damit aus mir eine gute Wissenschaftlerin wird und dass man Latein gar nicht mehr im Studium braucht.
Ja, das war bei mir genauso. Meine Eltern haben auch gesagt, mach mal Latein, weil dann kannst du so studieren. Und ich war so, das braucht man für gar nichts, außer Theologie und Medizin, glaube ich. Vielleicht da noch nicht mal mehr.
Also es ist natürlich schon ein bisschen hilfreich, dass man sich ein paar Begriffe noch irgendwie ableiten kann, aber das war es dann eigentlich.
Ja.
Und meine offizielle Feier im Oktober, die wird auf Latein gehalten, also wo ich dann offiziell hier zur Doktorin ernannt werde.
Doctores habemus est oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, irgendwie so.
Abgefahren. Musst du dann auch so irgendwie so darauf antworten auf Latein?
Nee, zum Glück nicht. Ich glaube, ich muss nur über so eine Schwelle treten. Okay. Das ist so der, ich habe es vergessen, das ist irgendwie der Berg der Weisheit oder sowas, über den ich laufen muss, wo ich hoffentlich nicht hinfalle. Das ist so meine einzige Sorge. Und währenddessen wird dann Latein geredet.
Musst du so einen viereckigen Hut tragen mit so einem Troddel dran? Oder so einem Talar?
Also man kann sich aussuchen, was man gerne haben möchte. Das nennt sich ja alles Insignie. Und es gibt so einen speziellen Hut, der sieht aber eher so wie so ein richtig typischer Zylinderhut aus, wie man sich den so vorstellt. Oder man kann so einen Lorbeerkranz bekommen, den man sich dann aufsetzt.
Yes.
Ich glaube, ich nehme den Lorbeerkranz.
Ja, geil.
Ja, geil.
Cäsar.
Ja. Ich finde das in so vielen Ländern so viel geiler, wie die das feiern.
Ja.
Ich finde es in Deutschland wirklich. Also holst du dann da irgendwann allein so aus dem Prüfungsamt da deine Urkunde ab? Also zumindest war das bei mir so.
Ich muss sagen, das fand ich bei mir auch so traurig im Bachelor und Master auch. Der wurde überhaupt nicht gefeiert in Deutschland. Und ich dachte so, ich bin die Erste in meiner Familie, die an die Uni geht und wir machen einfach nichts für den Abschluss, gar nichts.
Mhm.
Also
mein
Zeugnis habe ich per Post bekommen. Also,
oh Mann.
Ja, krass. Ja. Ich wäre auch sehr gerne über einen Berg der Weisheit geschritten.
Na, mal schauen, wie das wird.
Wir kamen jetzt ja schon so ein bisschen auf Schweden zu sprechen. Du hast zwar in Bremen studiert, aber dann in Schweden promoviert. Wie kam es denn dazu, dass du nach Schweden gegangen bist?
Ich wollte eigentlich immer gerne nach Schweden. Ich habe schwedische Wurzeln, also meine Oma ist ursprünglich aus Schweden.
Ah.
Und ich habe mir immer gesagt, ich würde gerne irgendwann einmal während meines Studiums nach Schweden so ein Auslandssemester machen oder sowas. Wollte ich eigentlich gerne im Bachelor schon, aber das Problem war, dass ich als Nicht-BAföG-Beziehende und nebenbei arbeitende Studentin meistens nicht genug Geld übrig hatte, um sowas zu planen. Und habe es dann im Bachelor nicht geschafft. Master war im Curriculum schon festgelegt, dass wir Praktika machen sollen. Und das war ganz gut, weil der Zeitraum dann quasi schon fürs Studium freigehalten ist und ich dann trotzdem nebenbei noch arbeiten konnte. Und dann hatte ich mich für das zweite Praktikum in Schweden entschieden. Und das sollte eigentlich auch nur 4 Monate gehen. Und jetzt bin ich seit 6 Jahren hier.
Oh, wow. Ja. Das war dann Liebe auf den ersten Blick?
Ja, schon so ein bisschen, kann man schon so sagen. Also mir hat es sehr gut gefallen, einfach, dass mir hier sehr viele Freiheiten gegeben wurden in dem Labor, wo ich war. Mir wurde sehr viel vertraut in Deutschland. Also das ist natürlich in jedem Labor anders, aber ich hatte viel Erfahrung so mit Micromanaging und wirklich, wo dann so der Betreuer direkt hinter einem über der Schulter steht und dann bei jedem Tropfen aus meiner Pipette zuguckt und so, wo ich mich dann schon ein bisschen eingeschüchtert gefühlt habe. Und hier war es eher das Gegenteil und ich durfte meine Experimente selber planen, sehr eigenständig arbeiten und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann wurde eine Doktorandenstelle frei und die habe ich mir dann geschnappt.
Ja, sehr erfolgreich auf jeden Fall. Sprichst du Schwedisch? Hast du da schon Schwedisch gesprochen, als du hingekommen bist oder hast du es da erst gelernt? Weil du ja Family dort hast? Oder
also
aus Schweden hast?
Verstanden schon recht viel, auch noch nicht so. Also ich habe auch mal so einen Schwedischkurs belegt dann bei mir an der Uni, aber wir sind so einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre oder so sind wir nach Schweden gefahren und auch nur für ein paar Tage. Und dann gelernt richtig habe ich es dann erst hier. Also man braucht es nicht, um hier über die Runden zu kommen. Alle sprechen hier super Englisch. Also wirklich, die wollen auch meistens Englisch sprechen. Das ist eher schwierig, dass man Schwedisch üben kann, weil sie sehr gerne auf Englisch wechseln. Aber mittlerweile darf ich schon sagen, dass ich Schwedisch sprechen kann. Also ich mache eigentlich alle Arztbesuche und sowas auf Schwedisch und Props an meine Friseurin, die redet immer mit mir Schwedisch von Anfang an und das hat richtig viel geholfen. Weil meine Arbeit an sich ist nur auf Englisch. Meine Kollegen, Kolleginnen, die sind alle aus aller Welt, was ich auch super finde, aber es ist natürlich dann schwierig, Schwedisch zu üben. Und ja.
Ich finde es so abgefahren, wie gut, ist ja auch in anderen skandinavischen Ländern so, wie gut die Englisch sprechen. So krank. Teilweise, ich finde gerade bei SchauspielerInnen aus der Ecke, denkst du so, wenn du das nicht weißt, denkst du, die wären wie Muttersprachler. Das ist so krass.
Das Ding ist aber auch, die sind hier auch ein bisschen anders Englisch ausgesetzt. Die Filme und Serien im Fernsehen werden nicht synchronisiert. Das heißt, die werden immer in Originalsprache angezeigt und dann halt mit Subtiteln, Untertiteln.
Untertitel.
Also die werden mit Untertiteln angezeigt. Und auch wenn du hier ins Kino gehst, das ist immer in Originalsprache. Das heißt, du bist dem halt schon von jungen Jahren an sehr ausgesetzt. Und in Deutschland sind wir ein bisschen verwöhnt, was die Synchro angeht.
Ja, voll. Abgefahren eigentlich, ne? Dass man bei Filmen dann einfach die immer im Original gucken muss.
Oder darf.
Manche mögen es ja auch lieber, ne?
Ja.
Also wenn es im Original
ist.
Ja,
voll. Ich mag das eigentlich auch gerne, aber ich kann halt auch Englisch, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich könnte noch kein Englisch. Aber gut. Und du bist ja nicht nur Forscherin, sondern du bist auch Mama. Und dein Kind wächst in Schweden auf. Und da haben wir uns jetzt gefragt, was ist denn alles lernt? Weil es gibt Deutsch als Sprache, Englisch offensichtlich, Schwedisch. Und dann ist ja dein Mann auch noch Spanier. Das heißt, das Kind lernt vier Sprachen, oder wie?
Ja, also ich hoffe, wir verwirren sie nicht zu sehr, aber also alle, mit denen wir bisher gesprochen haben, meinten, das ergibt sich schon irgendwie und sie ist jetzt auch gerade in dem Alter, wo sie anfängt zu sprechen und sie sagt Wörter auf jeder Sprache von den vier Sprachen, aber man merkt, dass sie sich gerne so das einfachste Wort aus der Sprache jeweils aussucht, also zum Beispiel Brot, sagt sie nicht Brot, sie sagt Pan, ist einfacher als Brot.
Aber wie alt ist sie?
Fast anderthalb jetzt.
Und die checkt schon, so automatisch, intuitiv, welches Wort das einfachste ist und wählt das dann aus.
Ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht macht, ne? Aber das fällt uns eben einfach auf, wenn sie redet. Also das ist bei ganz vielen Wörtern so.
Und jetzt bist du ja in einer total spannenden Phase, weil du fertig bist mit der Promotion. Während wir aufzeichnen, ist es einen Monat her, wenn die Folge rauskommt, glaube ich, 6 Wochen ungefähr. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht's weiter? Und da würde uns natürlich interessieren, ob es da schon zumindest so eine Richtung gibt. Wir haben auch gerade im Vorgespräch schon gehört, dass du noch nicht so alles erzählen kannst. Aber was waren so Ideen für die Zeit nach der Promotion?
Also offiziell gibt es natürlich keine richtige Antwort. Ich habe ganz ehrlich schon über ein Jahr richtig viel überlegt. Und es hat sich vor allem noch sehr viel verändert dadurch, dass meine Tochter jetzt da ist. Generell als Familie und mein Mann ist eben auch in der Forschung tätig. Muss man eben schauen, wie das so vom Ort her passt, dass beide auch Arbeit finden. Das fließt da auf jeden Fall mit ein. Und ja, für mich ich tue mich schwer, weil mir Forschung... Ich stehe gerne im Labor, sagen wir es mal so, und ich könnte mir auch vorstellen, das noch für ein paar Jahre zu machen. Aber ich rede auch gerne über die Wissenschaft und das mache ich ja jetzt auch schon seit ein paar Jährchen und könnte mir das auch vorstellen, Vollzeit zu machen. Gerade auch am NAVIC, da gefällt mir richtig gut, wenn wir auch so über einzelne Kommunikationsstrategien zum Beispiel sprechen, wo ich dann so ein bisschen über die Forschung von anderen hören kann und mir überlegen kann, hey, wie könnte man das denn toll kommunizieren und so. Also das gefällt mir auch gut. Und ja, es ist schwierig, da eine gute Antwort zu wissen. Langfristig würde ich aber in jedem Fall sagen, wahrscheinlich eher Viscom.
Also Wissenschaftskommunikation, ja.
Genau.
Okay, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja. Ob wir da bald was Neues erfahren, was du jetzt noch nicht verraten darfst. Ja. Und jetzt geht's erstmal weiter mit den 5 schnellen Mythen.
5 schnelle Mythen.
Also Stina, bist du bereit für 5 schnelle Mythen?
Ja, leg los.
Super, dann lege ich los.
Das war komisch.
Nee, das war super. Das war super, diese Motivation. Also, Mythos Nummer 1. Menschen haben eine dominante Gehirnhälfte.
Nein.
Super. Mythos Nummer 2. Alkohol. Willst du ein Jein daraus machen?
Ja, nee, es ist jetzt nicht evidenzbasiert, ne? Aber.
Wir bleiben aber nein. Okay. Mythos Nummer 2. Alkohol tötet Gehirnzellen.
Jein.
Okay. Mythos Nummer 3. Weibliche Gehirne sind besser im Multitasking.
Nein.
Mythos Nummer 4. Männer haben mehr Lust auf Sex als Frauen.
Nein.
Und Mythos Nummer 5. Depressionen sind eine Frage der Willenskraft.
Ich hätte jetzt gerade fast ja geschrien, aber nein, natürlich nicht. Ich hatte so einen komischen Impuls.
Man hat so einen komischen Impuls, dass man so einfach was sehr Starkes darauf antworten will. Das verstehe ich.
Ja, nein. Also nein, natürlich nicht.
Super, dann waren das schon die 5 schnellen Mythen. Dankeschön. Gut, Sina, jetzt kam bei dem Mythos Nummer 2, dass Alkohol Gehirnzellen tötet, ein Jein. Möchtest du das noch näher oder kannst du das noch ein bisschen näher erklären, warum es weder Ja noch Nein ist?
Naja, in dem Sinne macht die Dosis natürlich das Gift. Wenn es nur ganz, 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 ganz wenig Alkohol ist, würde ich nicht davon ausgehen, dass Nervenzellen sterben. Aber wenn ihr direkt jetzt Ethanol auf so ein Neuron rauftröpfelt, dann.
Okay.
Ah, okay. Ein Neuron ist eine Nervenzelle, vielleicht muss man das noch so dazu
genau,
sagen.
Genau, eine Nervenzelle.
Aber im normalen Konsum wird das ja wahrscheinlich nicht passieren, dass man direkt Ethanol auf eine Nervenzelle raufgibt. Also da müsste man schon sehr, sehr
kommt
viel trinken.
Kommt drauf an, was man als normalen Konsum ansieht, aber wenn man sich jetzt nur so ein bisschen schwipsig trinkt, sollte man davon ausgehen, dass es nicht passiert.
Okay, sehr gut. Dann also Alkohol nur in Maßen konsumieren.
Wie so wir uns schon gedacht haben.
So wie alles. So wie alles. Ja, dieses, wie heißt das nochmal?
Paracelsus.
Paracelsus, danke.
Oh, was für ein. Leute, was für ein Moment.
Ja, weil das in der ersten Paracelsus. Folge vorkam.
Ja, erste Echt? Folge mit Gast.
David Spencer.
David Spencer. Da hat er das gedroppt. Und jetzt, vorerst letzte Folge vor der Sommerpause. Wieder eine, naja, du bist Neurowissenschaftlerin, aber ja auch Biologin und das fällt schon wieder. Wahnsinn. Toller Moment. Ja.
Also würdest du sagen, das stimmt, diese Dosis macht das Gift, diese Weisheit?
Definitiv. Also ich meine, es gibt natürlich Dinge, da sollte man wirklich überlegen, ob man sie konsumieren möchte überhaupt. Mhm. Einfach auch wegen Gefahren, also nicht nur wegen der Dosis an sich, sondern auch langfristigen Gefahren, was Verhaltensweisen mit sich bringen können. Also generell alles, was härtere Drogen jetzt zum Beispiel angeht. Ne? Da trainiert man sich ja auch ein Verhalten an, was eventuell schwer ist, loszuwerden. Und dann erhöht man vielleicht eventuell irgendwann die Dosis und dann wird es schwieriger, davon wieder wegzukommen. Mhm. Aber generell ist die Aussage schon gut. Die Dosis macht das Gift.
Mhm. Und du hast jetzt ja in Göteborg in der Forschung gearbeitet. Also du warst ja, hast deine Doktorarbeit jetzt gerade verteidigt, erst vor einem Monat und hast da, es gibt auf deiner Website so einen kleinen Snippet aus deiner Doktorverteidigung, den ich sehr empfehlen kann. Und da hast du darüber gesprochen, dass in der Medizin vor allen Dingen vor einigen Jahren oder Jahrzehnten sehr, sehr wenig Forschung am weiblichen Körper gemacht wurde. Und da, das hast du dir auch so ein bisschen angeschaut, wie sich das so entwickelt hat. Sind die Zyklen von weiblichen Körpern echt so das größte Problem oder sind die überhaupt so ein großes Problem, dass Frauen oder weibliche Körper eben in Studien eben nicht vorteilhaft sind oder ist das auch eigentlich ein Mythos?
Ja, also ich würde es schon als Mythos ansehen. Also es ist natürlich auch ein bisschen historisch bedingt. Mhm. An sich wurden Frauen auch ausgeschlossen von der Forschung, weil sie potenziell schwanger werden könnten. und es eben Probleme gab, wie zum Beispiel Contagan, der Fall, der ist vielleicht auch vielen bekannt, wo es dann zu Missbildungen kam bei Kindern von den Schwangeren, die dieses Medikament genommen haben. Das war so ein bisschen, ja, so ein Versuch, dagegen zu wirken, aber dadurch wurden dann alle Frauen im gebärfähigen Alter von Studien ausgeschlossen. Alle Frauen, die potenziell schwanger werden könnten, auch wenn es theoretisch vermieden wird durch Verhütung etc. pp. Und das ist halt dieser historische Aspekt, warum sie ausgeschlossen wurden. Aber dann kommt noch hinzu, dass viele den weiblichen Körper als zu variabel angesehen haben durch diesen hormonellen Zyklus, was aber an sich Schwachsinn ist. Also Männer zum Beispiel haben auch eine Art Zyklus, die eher einmal am Tag durchlaufen wird, also in einem wesentlich kürzeren Zeitraum als bei Frauen. Frauen ist das ja ein ganzer Monat. Aha. Und da sind auch viele Hormone mit dran beteiligt. Aber an sich ist es jetzt nicht so schwierig, den Zyklus noch mit in die Forschung zu integrieren, dass man jetzt rechtfertigen könnte, es deshalb zu ignorieren.
Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt überlegt, auch bei jetzt mit dem Beispiel Contagan, war ja ein Schlafmittel, glaube ich, oder?
Also für ganz viele Sachen wurde es eingesetzt, tatsächlich auch gegen Schwangerschaftsübelkeit, wodurch es, glaube ich, auch so weit verbreitet war dann unter diesen Frauen.
Also so wie ich das jetzt irgendwie so mir vorstelle, kann ja sowas überhaupt nur passieren, dadurch, dass Frauen in solchen Studien nicht berücksichtigt werden, oder? Also das ist doch eher ein größeres Risiko für Frauen auch oder für die Menschen, die diese Medikamente auf den Markt bringen, ist das ja ein höheres Risiko, Frauenkörper eben nicht mit zu Berücksichtigung, oder?
Genau, also es gab jetzt zum Beispiel auch noch einen relativ neuen Fall, also jetzt in der Forschungshistorie jetzt neu, könnte man das bezeichnen, da ging es um ein Schlafmittel, was auch schon mehrere Jahre auf dem Markt war, so bestimmt schon 10 Jahre oder sowas. Und das musste dann nach 10 Jahren vom Markt genommen werden, weil sie dann rausgefunden haben, dass Frauen dieses Schlafmittel langsamer verstoffwechseln als Männer, wodurch es dann noch einen höheren Spiegel für eine längere Zeit hatte im Körper. Und dadurch waren dann Autounfälle zum Beispiel am nächsten Tag wesentlich häufiger bei den Frauen. Und das wurde erst nach 10 Jahren von dem Markt genommen. Also das finde ich schon heftig tatsächlich.
Das ist ganz schön krass.
Zolpidem heißt das, glaube ich.
Zolpidem? Ah, das kenne ich sogar. Mhm. Das macht, glaube ich, super abhängig.
Das kann sein, da kenne ich mich jetzt nicht mit aus.
Ich habe mal Praktikum in der Psychiatrie gemacht. Ich meine, da wären richtig viele abhängig von gewesen.
Also jetzt würde mich natürlich mal interessieren, weil das habe ich einfach noch nie gehört, dass an männlichen Körpern oder auch Körpern, in denen mehr Testosteron ist, also dieses Sexualhormon Testosteron, dass die eben auch von Zyklen betroffen sind. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht da so ein Tag aus, so ein Zyklustag?
Also bei zum Beispiel Männern kann es so aussehen, dass sie morgens aufwachen und dann erstmal einen sehr hohen Testosteronspiegel haben. Das geht auch dann mit einem hohen Cortisolspiegel einher, was sie dann erstmal auch schön wach und fertig für den Tag macht sozusagen. Und dieser Spiegel nimmt dann so über den Tag verteilt wieder ab. Also es gibt dann so einen Peak und dann geht es langsam wieder runter. So ein
Also der Zyklus ist praktisch so ein Peak und dann ein Abklingen.
Genau, also wenn man sich das grob anguckt, ist es natürlich nicht genau ein ganz glatter Peak in dem Sinne. Aber es würde sich jeden Tag so wiederholen.
Und was hat das für Auswirkungen?
Generell kann sich das auf Energielevel auswirken. Also man kann sagen, dass hauptsächlich zum Beispiel Männer es leichter haben, morgens aufzustehen zum Beispiel. Dadurch, dass sie gepaart mit dem hohen Testosteronspiegel auch einen hohen Cortisol-Peak bekommen an dem Morgen, der sie dann wacher macht zum Beispiel. Genau.
Macht Cortisol also wach? Sachen. Oder was? Also was ist Cortisol?
Also es hilft uns dabei, morgens den Körper in Schwung zu bringen. Das ist ja eigentlich ein Stresshormon. Also als Stresshormon bekannt, sagen wir mal so. Hormone haben ja viele Gesichter bei uns generell. Also nicht jedes Hormon hat nur eine Funktion. Und das sorgt unter anderem dafür, dass wir dann am Morgen bereit sind für den Tag.
Okay. Du hast ja viel an diesen sogenannten Sexualhormonen geforscht, wie zum Beispiel Testosteron. Und dann sagt man ja irgendwie manchmal es ist so ein Mythos vielleicht auch, dass Testosteron aggressiv macht und das im Gegensatz dazu Östrogen emotionaler macht. Aber du hast ja auch dran geforscht, wie Hormone auch mit anderen Dingen zusammenhängen. Was hast du da so dir angeschaut?
Also generell haben wir auch viel geguckt, wie appetitregulierende Hormone mit Östrogen zum Beispiel zusammenarbeiten. Und da kann man zum Beispiel eigentlich ein ganz gutes Beispiel jetzt, was sehr aktuell ist. Viele kennen ja zum Beispiel die Abnehmspritze, Ozempic, meistens unter dem Namen bekannt. Und das ist ja basierend auf dem Hormon GLP-1. Das ist ein Sättigungshormon. Und da gibt es zum Beispiel auch Kombipräparate, wo das mit Östrogen zusammen verabreicht wird und da bei Frauen zum Beispiel auch stärker wirkt. Also das hat zusammen eine stärkere Wirkung als einzeln. Östrogen zum Beispiel ist generell auch schon sättigend und das GLP-1 eben auch. Und zusammen können sie tatsächlich sogar noch einen stärkeren Effekt hervorrufen.
Ah, okay. Und innerhalb, also ich weiß auch irgendwie, ich habe das Gefühl, ich weiß auch erschreckend wenig über Östrogen. Aber wenn du sagst, Östrogen hilft auch so Appetit zu regulieren, ist es denn so, dass man dann vor der Periode für Leute, die menstruieren, also die bluten, dann weniger Östrogen hat und dadurch so hungrig ist? Das haben ganz ja viele genau. Leute, oder?
Also, nee, es ist tatsächlich, also ich hab das auch. Und es ist generell so, um den Eisprung herum hat man meistens weniger Hunger, eben auch, weil der Östrogenspiegel so hoch ist. Und dann vor der Periode sinkt er ab und dadurch wird ja dann auch die Periode ausgelöst und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass auch Personen, die mit Binge-Eating zum Beispiel ein Problem haben, die sind da besonders von beeinflusst, wenn dann auch der Hormonspiegel sich verändert.
Ah, okay.
Okay. Also Binge-Eating, dass man ganz viel Essen zu sich nimmt.
Genau, dass man so Essanfälle hat. Da war ich tatsächlich auch von betroffen. Dadurch war ich auch inspiriert, überhaupt in die Forschung, in mein Feld zu gehen. Ah. Und diese Binge-Attacken nehmen tatsächlich zu vor der Menstruation.
Ah, okay. Ja, weil also ich kenne das auch.
Also es scheint einen Zusammenhang zu geben. Das heißt nicht, dass nur Östrogen dafür verantwortlich ist, aber es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang.
Aha. Okay, und du hast es jetzt nicht nur in Bezug auf Essverhalten angeschaut, sondern auch mit Angststörungen angeschaut, oder? Was gibt es da so für Zusammenhänge?
Genau, also generell habe ich mir angeschaut, wie das Hungerhormon Ghrelin zwischen männlichen und weiblichen Körpern sich anders auswirkt. Aber es gibt definitiv auch eine Verbindung zu Angststörungen. Östrogen ist eher angstlindernd. Also auch um den Eisprung herum ist es so, dass wir uns meistens ein bisschen mutiger fühlen können.
Ah.
Das ist natürlich nicht bei jedem so. Aber ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen. Ich versuche manchmal auch meine Vorträge so ein bisschen um meinen Zyklus rum zu planen. Und um den Eisprung herum klappt es tatsächlich besser. Zumindest mein Erfahrungsbericht.
Also, ja, cool.
So ein bisschen subjektiv gesprochen.
Ja, kann natürlich auch ein Placebo sein, ne?
Ja, das kann auch Placebo sein, definitiv. Aber also ich muss schon sagen, ich habe generell das Gefühl, meine Energielevel sind da schon so ein bisschen besser.
Ja, das Gefühl habe ich auch, ja.
Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen, weil wir ja jetzt einfach so zwei vielleicht auch Mythen gedroppt haben, nämlich dass Testosteron aggressiv macht und Östrogen emotional. Jetzt haben wir ja gerade gehört, Östrogen ist sogar angstlindernd. Was ist denn dran? Kann man das so pauschal sagen? Macht Testosteron aggressiv? Machen wir vielleicht erstmal das?
Nein, also es ist kompliziert, es ist alles sehr kompliziert. Okay. Also es fühlt sich auch sehr
Aber man kann auch nicht tendenziell sagen.
Nein, also historisch gesehen wurde Testosteron immer mit Aggression assoziiert. Und das ist auch ein großes Vorurteil. Und es ist tatsächlich auch so, dass zum Beispiel Frauen, die erhöhte Testosteronspiegel haben, einen Hang dazu haben könnten, etwas aggressiver, irritierter zu agieren. Aber es gibt zum Beispiel auch Männer mit niedrigen Testosteronspiegeln, die trotzdem sehr aggressiv sind und trotzdem zum Beispiel stark aggressives Verhalten zeigen. Also wirklich so in Richtung Violence, also halt wirklich auch gewalttätig werden und nicht nur verbal aggressiv werden. Und das heißt, es kann in verschiedene Richtungen gehen. Und was da eigentlich viel wichtiger ist auch zu schauen, wie zum Beispiel bestimmte Gehirnareale ausgebildet sind. Gerade bei Aggressionen geht es da viel um den präfrontalen Kortex, also das, was bei uns vorne hinter der Stirn sitzt zum Beispiel. Mhm. Der kümmert sich so ein bisschen darum, unsere Impulse im Schach zu halten und wie das Gehirn ausgebildet ist und wie das zusammenspielt mit den Hormonen und wie der Hormonspiegel dann eventuell variiert. Das ist alles in zusammen sehr wichtig. Also ich weiß, wir versuchen immer gerne, alles in so Kategorien zu stecken und ein Hirnareal ist nur für eine Sache da, ein Hormon nur für eine andere Sache.
Ja.
So ist es leider nicht. Dann wäre es ein bisschen einfacher, alle Krankheiten irgendwie so zu behandeln.
Und ich nehme an, das gilt dann auch für Östrogen, dass das nicht einfach emotionaler macht.
Genau.
Sondern auch eine total komplexe Wechselwirkung mit anderen Vorgängen und definitiv zum Beispiel auch mit Gehirnstrukturen und so hat.
Aber was man sagen kann, zumindest statistisch gesehen, sind Frauen häufiger von Angststörungen betroffen, sogar zweimal so viel wie Männer. Also man muss das auch mit Vorsicht genießen, weil man natürlich auch nicht weiß, okay, sind Frauen vielleicht eher dazu bereit, zum Beispiel zu einem Psychologen zu gehen, das auch anzusprechen, sich Behandlung zu suchen. Und es gibt ja viel Stigmatisierung und Männer müssen stark sein und sowas und Gefühle verstecken. Also das kann dann natürlich sich auch noch drauf auswirken. Aber es gibt viele Studien, die auch zeigen, dass es schon biologische Unterschiede gibt in der Regulation davon und das bedarf auf jeden Fall noch viel mehr Forschung, gerade dadurch, dass das eben schon viele Jahre ignoriert wurde in der Forschung. Und wir sind einfach Jahre im Verzug, was das angeht. Also wir müssen noch viel aufholen.
Und wir wissen ja auch, dass so gerade Angst ja auch ein Gefühl ist, was oft unter anderen Emotionen noch so im Hintergrund, was da so drunter liegt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Männer, die wahrscheinlich einfach gelernt haben, aggressiv zu sein, auf diese Angst dann eher mit Wut nach außen reagieren, so in so eine Art Verteidigungshaltung gehen. Und Frauen, die das nicht lernen, die lernen, dass Wut und Aggression irgendwie nichts ist, was sie zeigen sollen, die fühlen dann vielleicht eher diese Angst. Ich glaube, dasselbe gibt es auch bei Depressionen, dass die Depression bei Männern häufig anders aussieht als bei Frauen und das wahrscheinlich an erlerntem Verhalten liegt oder erlerntem Umgang mit Emotionen.
Was Aggression angeht, bei Frauen ist es tatsächlich auch so, dass sie meistens eher zu indirekter Aggression greifen, also wie verbale Aggression oder auch so schlecht hinterm Rücken reden oder sowas und sich auch vor allem eher gegen kleinere Gegner wenden, also kleinere oder jüngere Gegner, das heißt vor allem auch gegen Kinder zum Beispiel, was bei Männern eher, ich will nicht sagen nicht der Fall ist, aber die neigen eher dazu, auch Gegner in der gleichen Größe und im gleichen Alter zu suchen als Frauen, wenn man es so kategorisieren möchte.
Wow, okay.
Krass.
Also es ist aber auch sehr komplex, also man kann es wirklich nicht alles in eine Schublade schieben.
Ja.
Da sollte man einfach, also ich bin ehrlich gesagt der Meinung, man sollte gar nicht irgendeinem Geschlecht zuordnen, sondern einfach offen sein, hey, es gibt das Problem mit Aggression, das können alle haben und wir müssen auch für alle schauen, wie funktioniert das und wie können wir das beheben. Und generell müssen wir eher in so eine individualisierteren Behandlungsplan irgendwie übergehen, weil vielleicht liegt es bei einem daran, dass irgendwie der Testosteronhaushalt nicht stimmt und beim anderen liegt es aber an was ganz anderem und dann ist es eigentlich egal, welches Geschlecht jetzt dahinter steckte, sondern einfach, wir brauchen gute Behandlungsmöglichkeiten für jeden.
Ja, nicht so eine Pauschalisierung. Jetzt will ich noch einmal ganz kurz fragen, weil du hast gerade noch so ein anderes Hormon genannt, das ich gar nicht kannte, das du untersucht hast. Kannst du das nochmal kurz sagen? Ja, Ghrelin.
Das ist das Hungerhormon. Also das Einzige, was wir bisher als Hungerhormon kennen.
Okay, und das kann, also wenn man davon viel hat, dann hat man viel Hunger, sozusagen.
Nee. Ja, also definitiv. Also Ghrelin wird ausgeschüttet, wenn dein Magen leer ist. Die Zellen in deinem Magen, die merken quasi, dass der Magen gerade nicht ausgedehnt ist. Und dann schicken die Ghrelin los und sagen dann quasi deinem Kopf, okay, wir haben Hunger, wir brauchen was zu essen.
Das ist bei mir auf jeden Fall die meiste Zeit des Tages aktiv, das Ghrelin.
Musst dir mal Ozempic holen, ja.
Ey, ich sollte nicht noch weiter abnehmen,
glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Aber krass, ich wusste auch gar nicht, wie das funktioniert, diese Spritze. Und dass das auch so eine hormonelle Sache ist. Das ist ja krass. Also Hormone regulieren eigentlich ja alles. So.
Ja, definitiv. Also ich meine, Ozempic wurde ja an sich für Diabetes eingesetzt, aber man hat eben gemerkt, dass es diesen schönen Nebeneffekt vom Gewichtsverlust auch gibt und deswegen wurde dann mehr in die Forschung gesteckt und dadurch, dass es eben auch ein appetithemmendes Hormon ist, also Appetit senkt, bietet es sich an, aber es hat natürlich auch seine eigenen Probleme. Also
das heißt, Ghrelin, je höher der Ghrelinspiegel, desto mehr Hunger habe ich. Und die Ozempic-Spritze, was macht die dann genau?
Die Ozempic-Spritze macht eigentlich nur, dass dein Appetit gesenkt wird. Also GLP-1, das ist das Hormon, was quasi nachgeahmt wird von der Abnehmspritze. Mhm. Und das signalisiert deinem Gehirn, aufzuhören zu essen.
Ah, es ist sozusagen der Gegenspieler von Ghrelin.
Genau, sozusagen.
Aber das ist ja auch gefährlich, weil wenn du das dann absetzt, dann ist das doch bestimmt, also man muss das ja die ganze Zeit nehmen eigentlich dann, oder? Weil sonst kommt man doch wieder in so eine Falle rein.
Es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ich finde es generell ganz schön, dass es jetzt was gibt, was einigermaßen gut funktioniert für viele Leute zum Abnehmen, weil es eben eine gute Stütze ist. Aber man muss auch sein Verhalten ändern. Man muss auch auf seine Ernährung schauen, dass die jetzt nicht weiterhin, falls man sich vorher eher schlecht ernährt hat, also nicht ausgewogen ernährt hat, dass man das nicht weiterhin so macht, weil man ohne die Spritze dann trotzdem noch diese Gewohnheiten hat und dann ganz schnell wieder zurückrutschen kann. Und ansonsten hat es halt leider auch das Problem, dass zum Beispiel appetithemmende Hormone oft auch zum Beispiel Angststörungen auslösen können, beziehungsweise angstfördernd sein können. Und tatsächlich ist es so, dass vor allem junge Frauen sehr viel Nebenwirkungen, wie zum Beispiel auch, wie sagt man denn, Suicidal Ideation, also Suizidgedanken zum Beispiel haben von der Abnehmspritze. Woran natürlich auch viel gearbeitet wird. Ne? Also es wird viel daran gearbeitet, dass man schaut, dass man diese Nebenwirkungen vermindern kann. Und das wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass mehrere Hormone miteinander kombiniert werden. Unser Körper hat tatsächlich mehrere Hormone, die den Appetit senken können. Das heißt, man könnte von jedem dieser Hormone wahrscheinlich ein bisschen weniger nehmen und dadurch dann von jedem einzelnen Hormon die Nebenwirkungen auch reduzieren dadurch. Das ist zumindest der Gedanke. Okay. Ob das wirklich so funktioniert, weiß man jetzt noch nicht, aber daran wird quasi gearbeitet, das so zu verfeinern. Deswegen im jetzigen Moment, ich würde tatsächlich diese Spritze noch nicht nehmen. Ich brauche sie jetzt momentan auch nicht, aber ich würde definitiv abwägen, okay, ist für mich der Nutzen, weil ich jetzt stark übergewichtig bin und alles ausprobiert habe und nichts funktioniert habe, ist der Nutzen für mich viel größer als die Kosten, dass ich eventuell Angststörungen entwickle oder danach in eine Essstörung verfalle oder so und so weiter. Wenn der Nutzen für mich definitiv höher ist, go for it. Also die funktioniert gut und es kann vielleicht deine Möglichkeit sein, da rauszukommen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt irgendwie nur noch, weiß ich nicht, 5 Kilo zu viel oder sowas, dann wäre es mir tatsächlich momentan nicht wert. Also.
Ja, verständlich. Okay, Stina, da sind jetzt ein bisschen
Schweife
gemacht. Nein, das ist doch total interessant. Also das ist ja auch gerade ein Thema, über das viel gesprochen wird. Und ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich verstehe viel besser, was da eigentlich dahinter steckt. Jetzt wollten wir dir aber noch die Chance geben, zum Abschluss noch mal dein Statement zu geben. Nämlich, was sollten mehr Leute denn über Hormone wissen?
Ja, ich glaube, ich hätte ganz gerne, dass mehr Leute dafür Verständnis hätten, wer eigentlich welche Hormone hat, weil viele sagen, Testosteron ist ein männliches Hormon und Östrogen ist ein weibliches Hormon und nur Frauen haben Östrogen und Männer haben Testosteron. Und das stimmt eben nicht. Jeder hat quasi seinen eigenen kleinen Cocktail an Hormonen, sage ich eigentlich immer ganz gerne. Es ist eine individuelle Mischung und gerade auch bei menstruierenden Frauen zum Beispiel über das Leben verändert sich ja der Östrogenspiegel auch und der ist tatsächlich am Ende eigentlich fast niedriger als bei Männern. Also
Nach der Menopause.
Sagt man Menopause auf Deutsch?
Wechseljahre.
Deswegen kann man gar nicht sagen, okay, du bist eine Frau, weil du viel Östrogen hast. Das wäre dann in dem Sinne eine falsche Aussage. Und dann gibt es ja sowieso Menschen, die irgendwie sich gar nicht diesem binären Spektrum zuordnen können. Und das ist eine individuelle Mischung. Und da würde ich mir wünschen, dass das mehr Menschen verstehen.
Ja.
Vielleicht verstehen es ja jetzt ein paar mehr. Auf jeden Fall ein wahnsinnig komplexes Thema, aber auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Vielen, vielen Dank, Stina, dass du dabei warst. Folgt Stina unbedingt auf den sozialen Medien. Ihr findet sie, glaube ich, überall als Stina Biologista. Fast überall zumindest.
Ja, also auf Blue Sky unter meinem Klarnamen tatsächlich.
Ja, wir packen das alles in die Shownotes. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ganz, ganz wichtig, das wäre total super, wenn ihr uns eine Sternebewertung schenken würdet. Das hilft dem Algorithmus auf die Sprünge und das freut uns natürlich persönlich auch total. Damit würdet ihr uns einen großen Gefallen tun. Und dann schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf dem vom Podcast, auf Lisas und auch auf meinem. Die findet ihr auch alle in der Beschreibung. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren. Danke, tschüssi.
Ciao.
Tschüss.